Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live, zu einer besonderen Interviewfolge, denn wir haben den österreichischen Vertreter beim ESC 2025 hier bei uns heute zu Gast, nämlich JJ. Hallo JJ, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung, ich freue mich.
Ja, sehr gerne. Und ich freue mich auch, dass ich nicht alleine bin, sondern wie gewohnt und im Tandem wird Peter mit mir die Fragen stellen. Hi Peter.
Hi Benny, hi JJ, hi alle anderen.
Genau, hi alle anderen. Schön, dass ihr auch zuguckt. Wie gehabt, wir freuen uns, wenn ihr hier Fragen auch in die Kommentare schreibt. Wir versuchen, die einfließen zu lassen. Wir haben natürlich auch schon vorher A, uns ein paar Fragen überlegt, B, aber auch auf dem Blog schon Fragen eingesammelt. Es sind einige zusammengekommen. Wir sind gespannt, was wir heute über dich lernen, JJ.
Ja, gerne.
Und ich würde direkt mal anfangen. Du hast es gerade schon sozusagen hinter den Kulissen angedeutet. Es war heute ein sehr langer Tag. Das wievielte Interview ist das denn jetzt eigentlich?
Also da bräuchte ich zwei Hände, um zu zählen. aber es macht mir Spaß. Egal, ob es dieselbe Geschichte nochmal zu erzählen oder um was Neues zu erzählen. Ich freue mich.
Ich verspreche dir, wir werden dich Dinge fragen, die du heute noch nicht gefragt wurdest.
Super.
Ja, ob das jetzt gut ist oder schlecht, das wird sich hinterher zeigen. Genau, was ich vergessen habe, danke Peter. Wir danken natürlich unseren Partnern Katjes und Visit Malta, die unsere Livestreams und Blog-Aktivitäten immer unterstützen, auch in dieser Saison. Vielen Dank dafür. JJ, ich glaube, heute ist ja bestimmt jetzt nicht der einzige Interview-Marathon. Ich könnte mir vorstellen, du hast in den letzten Tagen und Wochen viel erlebt. Schilder doch mal so deinen Gesamteindruck. Wie ist es dir ergangen? Hast du damit, ist es so, wie du es erwartet hast, oder ist es anders?
Also ich habe nicht erwartet, dass es so in Anführungsstrichen ausartet, dass es auch in so einem Ausmaß stattfinden wird. Ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass die Leute auch so interessiert sind und dass ich angefragt werde nach Interviews oder die ganze positive Resonanz, die auch auf mich zugekommen ist nach dem Song-Release vor jetzt 2 Wochen, ist einfach sehr, sehr overwhelming. Und ich bin da wirklich sehr, ich kann mich sehr glücklich schätzen.
Ja, da werden wir natürlich gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen. Am Anfang wollen wir dich aber ein bisschen besser kennenlernen. Wer ist eigentlich JJ? Wer ist die Person dahinter? Und wer könnte das eigentlich die Fragen dazu besser stellen als unser Mann für die privaten Themen, Peter?
Ich steige gleich mit einer Frage ein, die du noch nicht gefragt wurdest. Ne? Weil du hast vorhin gesagt, es reicht nicht eine Hand, um die Interviews von heute abzuzählen. Ich habe dabei deine Hand gesehen. Du hast halt mega coole Ringe. Zeig uns die doch mal.
Dankeschön.
Die sehen ja echt aus.
Ich trage sehr gerne Schmuck. Ist alles Schmuck von der Mama oder Ringe, die mir halt geschenkt wurden oder die ich mir selbst gekauft habe. Also ich fühle mich ziemlich nackt, wenn ich ohne Schmuck aus dem Haus gehe, und das ist einfach zu meiner Person geworden. Und ja, genau.
Also deine Mama kann nicht nur gut kochen, sondern sie macht auch sehr schönen Schmuck.
Ja, also die Mama ist sehr stylisch und das habe ich von ihr halt auch abgeschaut. Und ja, und wenn sie die Ringe halt jetzt beim Kochen nicht trägt, dann nehme ich sie halt schnell.
Nein, die sind mir gleich aufgefallen, vor allen Dingen, als du vorhin ganz nah dran warst. Ich weiß gar nicht, ob das Backstage war oder schon hier live. Aber jedenfalls ganz cool und vielen Dank, dass du uns diese sehr persönliche Note gleich zu Anfang verraten hast.
Sehr, sehr gerne.
Nun bist du natürlich für viele Fans in der Eurovisions-Bubble ein neues Gesicht. Es gibt nicht viele, gerade aus Österreich, die dich schon kennen, auch über deine Starmania-Geschichte. Aber du bist natürlich auch für viele, gerade in Deutschland, noch nicht so vertraut. Wie würdest du denn dich jemandem beschreiben und deinen bisherigen Werdegang, der dich noch gar nicht kennt?
Ja, also wenn man das so kurz und knackig haben möchte, würde ich sagen, ein junger, ambitionierter Opernsänger, der die Pop-Einflüsse der aktuellen Zeit mit einbeziehen möchte.
Das hört man ja auch an deinem ESC-Beitrag auf jeden Fall.
Ja.
Das kann man so unterschreiben, glaube ich.
Ja. Sag einmal, du hast ja auch eine sehr musikalische Geschichte schon als relativ, als Heranwachsender sozusagen. Hast lange in Dubai gelebt. Erzähl doch mal aus dieser Zeit, also wie du so an die Musik rangerobbt bist und an das, was du jetzt tust. Also im Weg bis zur Wiener Oper.
Ja, also meine Eltern haben sich in Dubai kennengelernt und dort habe ich auch 15 Jahre gelebt. Jedes Wochenende haben meine Eltern eine Karaoke-Party bei uns zu Hause veranstaltet und alle Freunde zu uns eingeladen. Und das waren halt meine ersten Berührungspunkte mit der Pop-Welt, sage ich mal so, und mit dem Karaoke-Gesang. Und am nächsten Morgen hat der Papa uns immer die Toccata von Bach abgespielt oder alle Beethoven-Symphonien und auch Mozart, die Zauberflöte und Don Giovanni und so weiter. Und er hat gesagt, dass das die richtige Musik ist und nicht so ein Klumpert von gestern. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, interessant, cool, aber das höre ich nicht im Radio, daher irrelevant für mich. Und dann, je älter ich geworden bin, umso mehr habe ich verstanden. Und auch durch meinem Studium habe ich dann auch gemerkt, dass die klassische Musik auch wirklich sehr komplex ist, aber auch ganz schön. Und dass die ganzen Popsongs, die man im Radio hört, viele klassische Elemente beinhalten. Sei es halt jetzt die Harmonielehre oder die Streicher im Hintergrund oder alles Mögliche. Genau, und dann nach dem Stimmbruch habe ich gemerkt, dass meine Gesangsstimme noch relativ hoch war. Und meine Musiklehrerin an der Schule, wo wir dann wieder nach Wien gezogen sind, und meine Großmutter meinten, hey, du bist wahrscheinlich ein Countertenor, lest dich da mal ein bisschen herein. Der Papa meinte dann, hey, kannst du die Königin der Nacht singen? Habe ich dann gemacht. Und dann dachte ich, hey, cooler Party-Trick, wenn ich jetzt eine Sopranistin nachahme, machen wir das. Und es ist mir halt gelungen, dass ich dachte, hey, vielleicht mache ich das doch zum Beruf, weil es den Leuten so sehr gefällt. Jetzt bin ich hier.
Sag mal noch einen kleinen Schritt zurück. Wie ist es eigentlich, weil das habe ich noch nie fragen dürfen, wie ist es in Dubai aufzuwachsen? Also mit welchen Sprachen bist du aufgewachsen? Bist du dreisprachig aufgewachsen vielleicht?
Sogar? Genau, also meine Eltern haben nur Englisch gesprochen, daher Englisch auch als Muttersprache und Deutsch vom Papa und auch der deutschen Auslandsschule, die ich besucht habe. Und die Mama hat uns auch Tagalog beigebracht, die Sprache aus den Philippinen. Genau, daher trilingual aufgewachsen und an der Schule hatten wir noch Arabisch und Französisch.
Wow.
Ja, da bist du ja.
Und wie gut ist dein Arabisch und Französisch?
Arabisch habe ich eigentlich das meiste schon vergessen, aber ich habe meine alte Klassenarbeiten gefunden und da werde ich mich mal wieder hineinlesen, um das ein bisschen aufzufrischen. Und Französisch bin ich konversationsfähig, also ich würde sagen, recht gut.
Okay. Ja, cool. Dann bist du ja really Eurovision.
Ne? Ja.
und darüber hinaus sogar. Eurovision und darüber
hinaus.
Ja, voll.
Ja.
Du bist aber in Dubai auf eine deutschsprachige Schule gegangen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Ja. Ne?
Und bildet sich dann so, wie muss man sich das vorstellen, bildet sich dann so eine Community?
Ja, also es hat in einem Nachbarstaat oder Bundesland eine deutsche Schule gegeben. Das war die erste deutsche Schule in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und dann haben sie gemerkt, dass es so viele deutsche Expats in Dubai gibt, dass sie dann dort eine Branch eröffnet haben. Und genau, die Schule hat mit insgesamt 300 SchülerInnen von Kindergarten bis zur 12. Klasse begonnen. Und dann ist sie langsam immer größer geworden. Und ja, ich habe das Ganze mitverfolgt von Anfang der deutschen Schule, bis ich dann halt Dubai verlassen habe.
Also wenn man in der Region aufwächst, hat man dann die gleichen Hobbys, wie wenn du in Wien aufgewachsen wärst? Also was weiß ich, Skateboard fahren, schwimmen, was?
Ja, also an der Schule haben sie auch immer AGs angeboten, Schwimmen, es hat auch Taekwondo gegeben, lustigerweise. Und die Schulband hat es auch gegeben. Also die meisten Hobbys, die man auch hier in Europa ausüben kann, hat es halt als Extracurricular Activity gegeben. Ich muss sagen, ich hatte eine tolle Kindheit. Ich kann mich absolut nicht beschweren. In Dubai hat es auch die modernsten und neuesten Geräte gegeben und Spielsachen. Also ich kann mich wirklich sehr, sehr glücklich schätzen, dass ich dieses Leben führen durfte als Kind. Und meine Mama hat uns auch natürlich die schlechten Seiten von Dubai gezeigt, weil sie kommt jetzt nicht von einem wohlhabenden Hintergrund und hat gesagt, hey, ihr müsst euch glücklich schätzen, es geht nicht jedem so gut, wie es uns geht. Und das hat quasi auch mein Gedanken auch irgendwie so, das alles eröffnet, dass, hey, es ist nicht jeder so wie wir, es gibt auch andere Seiten. Genau.
Also wenn das nicht zu indiskret ist, du sprichst immer von wir, du hast also Geschwister.
Ja, genau. Ich habe 3 Geschwister.
Wow.
Genau. Ja.
Und ihr seid dann als ganze Familie nach Wien gegangen, ne?
Ja, alle, genau. Wir sind
alle 6 sozusagen.
Genau, ja, genau.
War das ein krasser Bruch?
Nicht wirklich. Also meine Großeltern waren immer in Wien und wir waren jeden Sommer auch auf Besuch hier bei meinen Großeltern. Daher waren wir auch schon viel durch Wien und daher war es nicht so fremd. Aber es war natürlich eine große Umstellung, da es eine komplett neue Welt für mich war. Jetzt, weil in Dubai fährt man nur mit dem Auto rum oder mit Taxi oder man wird rumchauffiert und hier dann halt wirklich tatsächlich in die Schule gehen, weil in Dubai kann man nirgendwo spazieren gehen und nicht einmal in die Schule gehen. Und das war dann wirklich, das war mal was anderes. Und auch die Leute kennenzulernen, die kennen sich alle aus dem Kindergarten noch und deren Eltern kennen sich auch. Und in Dubai sind alle nur 3-4 Jahre geblieben, bis die Verträge der Eltern aus waren mit der Firma und dann waren sie weg. Mhm. Und ich habe jedes Jahr immer neue Klassenkollegen gehabt. Daher war das für mich schon so eine große Umstellung.
Also ich finde das hochspannend. Vielen Dank, dass du das mit Dankeschön. Uns geteilt hast. Ich könnte noch Stunden da weiterfragen. Aber wir biegen mal wieder auf die Eurovisionslaufbahn ein. Ja. Als du dann in Wien warst, wie schnell ging es dann, dass du gesagt hast, ich widme mich professionell der Musik?
Das war tatsächlich nach meinem Abitur. Wir hatten jedes Jahr ein Weihnachts- und ein Sommerkonzert an der Schule und da habe ich immer eine Arie gesungen und mir ist dann aufgefallen, dass es den Leuten so sehr gefallen hat oder dass die Leute auch gerührt waren von meinem Gesang. Und dann dachte ich mir, hey, ich will mehr Leute rühren und mehr Leute begeistern und will auch meine Kunst der Welt präsentieren und daher habe ich dann nach der Schule gedacht, hey, ich glaube, ich sollte das zum Beruf ausüben.
Wir haben, alles gut, Peter, ich dachte, du bist noch im Flow, aber ich steige einfach mal mit ein.
Ich wollte dich auch mal zu Wort kommen lassen.
Ja, danke.
Ich hätte aber noch 3 Trilliarden Fragen, gerade zu dieser Zeit, aber... ich wollte das jetzt auch nicht dominieren.
Die stellen wir ans Ende, Peter, wenn wir noch Zeit haben. Weil JJ, wir haben genau zu diesem Opernkomplex sozusagen eine Leserfrage bekommen, die ich auch sehr spannend finde. Ja. Was ist denn deine liebste Opernrolle, beziehungsweise welche Opernrolle würdest du gerne mal spielen, wenn du die freie Wahl hättest?
Wenn ich die freie Wahl hätte, ohne Konsequenzen, würde ich die Tosca singen. Es ist wirklich eine Traumrolle von mir. Zwar ein Tabubereich für Countertenöre und das, ja, muss man halt schauen, wie das überhaupt ankommen wird. Aber ich fühle mich sicher genug, dass ich die Tosca irgendwann mal singen werde.
Und das heißt, du siehst deine, oder wie, wo siehst du denn deine Zukunft eher? Siehst du die sozusagen im Pop-Bereich mit Opern-Einflüssen oder eher an der Oper und ab und zu mal ein bisschen Pop dazu? Oder wenn du dir jetzt vorstellen würdest, in 10 Jahren, was macht JJ für Musik? Wo stehst du auf der Bühne? Wie sehen deine Konzerte aus?
In 10 Jahren würde ich auf jeden Fall weiterhin diesen Weg gehen, den ich gerade mache, denn es macht mir wirklich so, so viel Spaß. Und ich merke auch, dass es den Leuten gefällt und das bringt mir umso mehr Freude, dass das, was ich unbedingt gerne machen möchte, auch den Leuten gefällt. Und bei Konzerten werde ich natürlich auch meine klassische Expertise mitnehmen und zwei, drei Arien hier und da singen als Interlude oder als Intermezzo, oder kurz vor der Pause oder was weiß ich, würde ich dann schon gerne die klassischen Sachen raushauen.
Wie kam es denn zu dem Engagement an der Wiener Oper?
Ja, ich habe mal, lustigerweise habe ich mit einem Freund gesprochen und habe ihm gesagt, es ist ein Traum von mir, an der Oper zu singen. Und 3 Stunden später komme ich nach Hause und ich dachte mir, ja, mein Handy hört mir zu, weil dann habe ich auf einmal eine Werbung bekommen von der Wiener Staatsoper, dass es ein Jugendprojekt gibt, wo sie ein Stück zusammen basteln, und quasi mit Inspiration von einem anderen Stück. Und das wird dann einem Publikum vorgeführt. Dachte mir, okay, ja, da bewerbe ich mich mal, wäre cool. Und eben durch diese Sache bin ich dann auch in den Chor der Wiener Staatsoper gekommen, also in die Opernschule. Und ja, vom ersten Monat an haben sie gesehen, hey, wir sehen Potenzial. Magst du nicht ein bisschen mehr Training bekommen, damit wir dich dann auch für gewisse Rollen anstellen? Und ja, ich bin denen wirklich sehr dankbar, dass sie Potenzial in mir gesehen haben und mir auch meine ersten Bühnenerfahrungen quasi geschenkt haben.
Was ist für dich der persönlichste Meilenstein, die persönlichste Erfahrung aus dieser Zeit?
Ich würde sagen, die allererste Bühnenprobe mit Orchester, die ich jemals hatte, das war im September 22, ja genau, 2022. Und das war so verrückt, weil ich das erste Mal auf der anderen Seite vom Saal war und nicht im Publikumssaal, sondern auf der Bühne und mit vollem Licht zu sehen und mit dem vollen Orchestergraben war das für mich so ein Berührung, das hat mich so sehr berührt, dass ich hatte auch Tränen in den Augen, weil ich das nicht glauben konnte, dass ich an der Staatsoper singe. Das war ja absolut insane.
War das mit Publikum oder war
nein, die erste Probe war ohne Publikum, genau.
das? Weil du hast vorhin zweimal angedeutet, dass du sehr darauf aus bist, dass die Leute deine Sachen mögen, also dass du auch positive Energie vom
Ja,
Publikum kriegst.
ja.
Kannst du das mal beschreiben, wie das dazu kam? Während wir
Also,
wieder da, während wir gerade wieder deine schönen Ringe gesehen haben.
na, danke. Also quasi jetzt die Reaktionen von meinem ersten Opernauftritt
Ja,
oder
und die Relevanz, die das für dich hat, ne? Also die
ach
Gefühlswelt,
so,
die das bei dir
ja,
auslöst.
also ich war voller Euphorie. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut und da habe ich auch gemerkt, dass ich auf einer Bühne gehöre. Also meine Freunde haben eh schon immer in der Schule gesagt, du bist so eine Rampensau, JJ und so weiter. Und nach der ersten, also nach der Premiere tatsächlich, war ich zum ersten Mal so überwältigt. Ich war wirklich sprachlos, weil die Reaktionen auch so positiv war, dass das, also die Leute haben das nicht geglaubt, dass ich als Knabensopran halt so singe, wie ich gesungen habe. Und ja, da, ich wusste wirklich von dem Tag an, ich gehöre auf einer großen Bühne.
Ich versuche jetzt mal die Überleitung so ein bisschen zum
Ja,
ESC, auch wenn Peter
ja
natürlich recht hat, dass wir
klar.
wahrscheinlich noch über ganz viele Dinge sprechen
Ja.
könnten. Aber wir wollen dir ja auch irgendwann deinen wohlverdienten Feierabend gönnen.
Na.
Weil, wenn wir jetzt über Opernsingen oder über Gesang, klassischen Gesang auch sprechen, eine Leserfrage, die wir noch bekommen haben, ist für dich eigentlich Wasted Love schwierig zu singen oder schüttelst du das so aus dem Ärmel nebenbei morgens um 6?
Es liegt schon, also steckt schon viel Training dahinter und auch viel Aufwärmen. Ich meine, ich könnte es theoretisch auch aus dem Stegreif, wenn es sein muss, aber ich würde das eher vermeiden, da ich meine Stimme halt so gesund und unbelastet wie möglich belassen möchte. Ja, ich muss sagen, das hat schon Jahre gebraucht, bis ich überhaupt auch den Ton immer regelmäßig singen kann, ohne Schwierigkeiten. Und ja, ich glaube, das werden keine Schwierigkeiten geben. Ich brauche halt viel Schlaf. Genau.
Okay, ja. Also der Euroclub ist tabu für dich. Du musst
Doch, schon. Da mache ich halt ein Mittagsschläfchen irgendwo, wenn ich Zeit finde.
Richtige Antwort, JJ, genau. Sag mal, und wie kam es denn eigentlich zu deiner Bewerbung? Wir haben jetzt sozusagen, du bist auf der Opernbühne, du machst auch ein bisschen Popmusik. Mhm. Wann kam dieser Schritt, ESC wäre was, was ich mir vorstellen könnte?
Also quasi in meiner Musikerfreundesgruppe war ich der Letzte, ich war der Einzige, der noch keinen Song rausgebracht hat. Und durch diese schwere Zeit, auch die ich hatte letztes Jahr, dachte ich mir, gut, ich will meine persönliche Erfahrung in einen Song verpacken, weil ich sicher nicht der Einzige bin, der dasselbe durchgemacht hat. Und dann habe ich der Thea geschrieben, die vor 2 Jahren Österreich repräsentiert hat beim Song Contest, und habe ihr gesagt, hey, hättest du Zeit und Lust auf eine Studio-Session, um einen Song zu schreiben? Und sie meinte, ja.
Ihr kanntet euch von, sorry, wenn ich reingehe, ihr
von Starmania.
Starmania, ja.
Mhm. Ganz genau. Wir waren im selben Jahr, in derselben Staffel. Mhm. Und wir haben schon eine enge Freundschaft, da hat sich eine Freundschaft gebildet, durch Starmania eben. Und sie wohnt in Berlin und dann hat sie gemeint, ja, komm nach Berlin, komm rum und wir schauen, worauf es hinausgeht. Das war auch meine allererste Studio-Session jemals im ganzen Leben. Und dass es auch so geendet hat, war für mich komplett überraschend, weil ich ohne Erwartungen hineingegangen bin. Ich glaube, das ist auch das Beste, wenn man ohne Erwartungen in irgendeine Situation hineingeht. Und dann haben wir den Song eingereicht. Im September war die Anmeldefrist und im Oktober wurde ich zu einem Vorsingen eingeladen im ORF und das wurde auch aufgezeichnet und an FachexpertInnen in Österreich und im ORF weitergeleitet und sie mussten ihre 12, 10, 8 und so weiter Punkte abgeben. Und das wurde dann auch noch an die OGAE-Fanclubs in Europa weitergeschickt, die dann auch ihre Wertung abgegeben haben und die Person mit der höchsten Wertung geht dann eben für Österreich zum Song Contest.
Und das warst offenbar du.
Ja, genau.
Deswegen sitzt du heute hier. War das dann wirklich so, es hat sich jetzt gerade so angehört, ihr habt einen Song geschrieben, den einen eingereicht und der ist es jetzt auch, das heißt, du hast sozusagen einen Song und mit dem gehst du jetzt zum ESC.
Krass. Ganz genau. Das klingt verrückt, aber ja.
Also wir grüßen an dieser Stelle ganz herzlich Thea und danken ihr, dass die hatten wir hier auch schon zu Gast und danken ihr auch, dass sie sich hat von dir für dieses Projekt gewinnen zu lassen.
Ne? Toll.
Gleichzeitig ist es ja ein sehr persönliches Projekt, weil du verarbeitest ja in dem Songtext eine sehr persönliche Erfahrung. Dazu zwei Dinge. Hat dir das geholfen? Mit dieser schweren Zeit umzugehen und was bedeutet das für dich in der Art und Weise der Kunst, der musikalischen Kunst, so eine Erfahrung zu verarbeiten?
Ja, also zur ersten Frage, wo ich dann eben im Studio war, war das erste, was der Tier gesagt hat, JJ, hol dich mal bei mir aus und erzähl mir dann, worüber du schreiben möchtest, nachdem du deine Emotionen rausgelassen hast. Und so habe ich dann quasi schon angefangen, das zu verarbeiten, weil ich alles Revue passieren habe lassen. Und dann haben wir angefangen, eigentlich an einem Text zu schreiben und da sind dann noch mehr Emotionen rausgeflossen, weil ich das dann eben so wortwörtlich, natürlich mit der Unterstützung von Thea, wortwörtlich so umsetzen konnte, wie ich es ihr auch erzählt habe. Und musikalisch hat das natürlich auch viel geholfen, dass ich dann auch sehr emotional war an dem Tag, weil wir dann eben die passende Harmonie und Akkorde gefunden haben, damit das auch von der Popstelle zur Opernstelle hinüberschwappt und dann auch noch danach zum EDM-Teil, also quasi dann, was dann quasi der Aufschrei wäre mit aha, ich habe es gecheckt, quasi, dass es dann so aufblüht. Das hat einfach so gut funktioniert an dem Tag, dass der Song dann auch eben so entstanden ist.
Hat das auch geholfen? Also ging es dir danach besser, dass du sagtest, ich lasse jetzt diese schlechte Erfahrung hinter mir?
Ja, das war wie, wenn man eine Package-Session beim Therapeuten sich holt, so auf die Art. Das waren 5 Therapiestunden in 12 Stunden gepackt. Und ja, ich habe dann am Ende des Tages eben das dann auch verarbeitet und das war mir dann danach eigentlich egal, wie es mir zu der Zeit gegangen ist, weil ich das dann schon in dem Projekt quasi alles rausgelassen habe.
Wenn du,
Wir
bevor du
haben
weiter, bevor du weiter,
ja.
fällt mir ein Spruch von meiner Mutter ein, den muss ich jetzt kurz unterbringen.
Ja.
Alles ist für was gut.
Ja.
Ganz genau. Das
Stimmt.
stimmt aber.
Und wenn es ist, um einen super ESC-Titel zu schreiben. Wir haben es jetzt gerade zwei, dreimal so tangiert, aber so richtig hast du noch gar nicht gesagt, worum es für dich in dem Song geht. Also
Genau.
wie, was, ja, was ist sozusagen der Kern?
Also für mich ist der Kern quasi halt die Hoffnungslosigkeit, die man dann eben halt in einer vergeudeten und unerwiderten Liebe hat und die Orientierungslosigkeit. Weil am Anfang checkt man das ja nicht, dass es eben quasi nur wie eine Einbahnstraße ist. Und das hat auch lang gebraucht, quasi wieder die richtige Weichenstellung einzustellen, um sich wieder selbst zu finden. Ja, genau. Und irgendwann habe ich es dann auch realisiert, so hey, das ist eine Einbahn, ich rede mit einer Wand, es muss jetzt zu Ende sein. Genau. Und das wollte ich eben auch so in dem Song rüberbringen, dass sich die Leute auch in ihrer eigenen Situation vielleicht mit meinem Song auch widerspiegelt sehen.
Und ich glaube, es funktioniert auch. Jedenfalls wird das hier auch schon in den Kommentaren geschrieben, dass viele den Song fühlen oder er sie ja emotional berührt, sogar zu Tränen rührt vielleicht. Und ganz offensichtlich geht es ja mehr Menschen so, dass sie irgendwas fühlen mit deinem Song, denn nicht umsonst ist er ja in vielen Fanvotings, bei den Wettquoten und so weiter sehr weit vorne. Du hast es vorhin schon kurz auch angedeutet, dass du mit so einem Feedback eigentlich gar nicht gerechnet hast. Was macht es jetzt mit dir? Also ist es nur so, wow, ich bin überwältigt und freue mich, oder spürst du auch so einen gewissen Druck, so als müsstest du jetzt irgendwelche Erwartungen erfüllen? Wie geht's dir damit?
Ja, natürlich beides. Also ich freue mich, wie gesagt, wahnsinnig und fühle mich auch sehr geehrt. Aber natürlich macht das auch was mit einem, wenn dann so viele Erwartungen auch da sind und dass sich alle halt quasi einen Sieg erhoffen für Österreich. Und ich merke auch, wie jetzt bei den ganzen Interviews und wenn ich mit Leuten draußen rede, wenn sie dann sagen, ja, du gewinnst das eh. Und ich denke mir, oh Gott, jetzt muss ich halt abliefern, damit ich denen das auch so zurückbringen kann. Aber ich lasse mich da nicht abschrecken oder so, weil am Ende des Tages will ich einfach Spaß haben und die Zeit genießen, weil das ist wirklich eine einmalige Erfahrung, die man macht im Leben und das gibt's nicht alltäglich. Und sollten wir gewinnen, wäre es cool. Und wenn nicht, mein Gott, ist für mich trotzdem ein Sieg, überhaupt dabei zu sein und meine Kunst so zu präsentieren. Genau, und ich schaue auch nicht in die Wettquoten, weil meine Freunde schicken mir jeden Morgen einen Screenshot so, hey, wir sind um einen Prozentsatz hinaufgegangen. Ich denke mir, okay, danke, cool. Ja, voll.
Ja, das ist natürlich, ich meine, das ist ja in jeder Sportart so, und so ist es beim ESC genauso, dass die
Ja.
Fans und oder klar Freunde, Angehörigen von den Acts, die teilnehmen, dass
Ja.
man sozusagen auf jedes kleine Detail achtet, aber es
Ja.
kann natürlich bis Mai auch immer viel noch passieren und muss ja am Ende auch wirklich alles zusammenpassen. Deswegen, also es
Ja.
klingt wie ein guter Umgang, wie du das so handhabst, finde ich.
Voll.
Also die Brücke, die du schlägst von der E-Musik und U-Musik, also diese
Ja.
Verknüpfung, die du da betreibst, macht das natürlich auch unique. Das trägt sich ja
Voll.
auch zu der starken Awareness, die auch in den Wettquoten zum Ausdruck kommt, bei.
Voll.
Würdest du denn sagen, deine musikalischen Einflüsse kommen eher von der E- oder eher von der U-Musik?
Gute Frage. Ja, also ich würde sagen, ja, eigentlich von der Popmusik. Also das hat mich, ich habe mich davon eigentlich inspirieren lassen, weil eben durch die Karaoke-Partys die ganze Zeit. bei uns zu Hause, die Berührungen. Und meine Eltern sind große LiebhaberInnen von Musik. Also meine Mama mit den 90s Divas, mit Whitney, Celine, Mariah und mein Papa mit den Beatles und Elvis und meine Geschwisterchen auch mit Alicia Keys, Mariah Carey und Ariana Grande und so weiter. Also da habe ich wirklich meine Inspiration hergeholt. Und auch im klassischen Gesang, wo ich das erste Semester an der Uni war, hat meine Gesangsprofessorin gesagt, du klingst sehr Pop, aber im guten Sinne gemeint, weil da habe ich so mehr ein Gespür von der Musik und wie es halt fließen soll. Weil die meisten Leute sind halt so Note, 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 ah, das ist der nächste Ton und so weiter. Und bei mir, ich fließe einfach da so mit und da habe ich dann irgendwie halt gemerkt, dass ich da vom Vorteil bin.
Sag mal, was der größte Hit war auf den Karaoke-Partys deiner Eltern? Oder ein, zwei?
Ich würde sagen, Because of You von Kelly Clarkson. I'm Every Woman, Whitney Houston. Das war ein Riesending.
Ja. Und deine größten musikalischen Einflüsse festgemacht an Artists?
Ich würde sagen, eine gesunde Mischung aus Mariah Carey und Ariana Grande. Die sind halt, also ich meine, Ariana ist natürlich auch sehr inspiriert von Mariah Carey, aber sie hat auch ein bisschen was anderes gemacht noch. Also von den beiden, zu die schaue ich halt hinauf. Das sind meine größten Vorbilder. Und ja, in der Klassik gibt es so viele ausgezeichnete SängerInnen. Natürlich Maria Callas und Montserrat Caballé sind, ich meine, das sind auch die zwei größten Namen, aber dies waren wirklich, es gibt auch einen Grund dafür, weshalb sie auch so groß geworden sind.
Wann hast du das erste Mal mit dem Eurovision Song Contest Berührung bekommen? Ist das auch eine Kindheitserinnerung oder kam das später? Ja.
Klar, also ich habe schon hier und da mitbekommen aus eben der Schule, weil wo die Lena Meyer-Landrut gewonnen hat mit Satellite, haben dann alle gesagt, ah ja, es ist jetzt in Deutschland, was macht Österreich so auf die Art? Und ich dachte mir, okay, passt. Und dann hat Loreen auch noch gewonnen, 2 Jahre später. Und da waren die Leute auch aus der Schule, die haben nur Euphoria gesungen und den Krabbentanz quasi so nachgeahmt. Und dann 2014 haben wir tatsächlich als Familie zum ersten Mal den Song Contest religiös verfolgt, so wenn man das so böse sagen darf.
Zufällig 2014 dann.
Genau, weil da hat es dann zum ersten Mal auch in den Emiraten einen Artikel gegeben. Also die haben über Conchita Wurst geschrieben, Frau mit Bart. Und das hat mich dann auch interessiert. Und meine Eltern haben dann gesagt, ja, um halt Solidarität zu zeigen und unsere Unterstützung zu zeigen, schauen wir jetzt den Song Contest. Und das war auch das erste Mal, wo wir nach Udo Jürgens gewonnen haben. Und das war so eine prägende Erinnerung für mich.
Übrigens, das religiös zu betreiben, das ist gar nicht negativ belegt, wie du es gerade gesagt hast.
Ja, voll. Okay, gut. Gut.
Es ist ja Kult und damit auch in gewisser Art und Weise auch im positiven Sinne auch eine Art Fanreligion, wenn du so willst.
Ja, voll.
Hast du ESC-Lieblingslieder?
Natürlich. Also ich meine, das Allerneueste, also jetzt von den letzten 5 Jahren, würde ich sagen, Eleni aus Zypern, sie hat Fuego gesungen. Das war für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, wow, Performance, Tanz, Gesang, einfach Frauenpower und so, das hat mich sehr begeistert. Und ich meine natürlich auch Rise Like a Phoenix und Euphoria, das waren auch so Momente, wo ich mir dachte, wow. Und L'Oison et l'Enfant von Miriam, das war das Erste, was mir eigentlich mein Papa gezeigt hat. Er hat gesagt, ja, es gibt einen Song Contest und da hat sie für Frankreich dieses Lied gesungen mit dieser großen Message eigentlich.
Und gewonnen.
Genau, natürlich. Und ja,
voll. An der Stelle passt eine Anschlussfrage, bevor wir dann mal Richtung Basel blicken.
Ja.
Und zwar, es hat auch schon mal 1974 ABBA den Eurovision Song Contest gewonnen. Und die haben dann danach eine Karriere hingelegt, wie es keine zweite gegeben hat. Hast du eine Berührung, eine Beziehung zu ABBA und hast du möglicherweise auch ABBA-Lieblingslieder?
Ja, natürlich. Dancing Queen wurde auch regelmäßig auf der Karaoke-Party gesungen. Also daher Dancing Queen. Und Money, Money, Money auch. Also meine Cousine hat immer Money, Money, Money gesungen und ich dachte mir, okay, cool. Ja, und eben auch, wo die Mamma Mia-Filme gekommen sind. Da, ich war so begeistert und da, wir haben auch viel ABBA gehört daheim. Und ja, ich meine, super Musik, also da kann man nichts Falsches machen. Also mit ABBA, das ist generationsübergreifend. Meine Freunde hören ABBA und ihre kleine Cousinen und so weiter hören auch ABBA, die Großeltern kennen ABBA und so weiter. Also es ist wirklich cool, was die auch gemacht haben.
Ich glaube, jetzt hast du Peter sehr glücklich gemacht für heute.
Ja, aber genau meine Botschaft. Nicht nur der ESC verbindet Generationen, sondern auch ABBA.
Ja? Natürlich. Absolut.
Und inzwischen würde ich sogar sagen, sind 7 Generationen, die bei ABBA Glücksgefühle entwickeln. Insofern, die Antwort war auf den Punkt und ich mache nochmal Striche hinter den Songs, weil wir ermitteln auch noch den beliebtesten ABBA-Songs aus dieser Interviewreihe.
Ja.
JJ, du hast angekündigt, das ging heute durch die ESC-Pressewelt. Du weißt schon, was kommt. Beim ESC wird bei deinem Auftritt etwas noch nie Dagewesenes auf der Bühne sein.
Ja.
Was können wir erwarten? Was ist deine Idee, Vision für den Auftritt?
Ja, also das wurde mir halt so gesagt, dass es noch nie zuvor gemacht wurde. Deswegen, wenn es falsch ist, liegt es nicht an mir. Ich habe nur die Botschaft weitergeleitet, die mir so übermittelt wurde. Nein, also es wird wirklich sehr intim. Das Publikum wird einen Blick in meine vulnerabelste oder auf meine vulnerabelste Seite haben. Und es wird sehr Storytelling, wie das Musikvideo, also das Element mit dem Boot und dem Wasser und wie man halt im Musikvideo sieht, wird auch so auf der Bühne dargestellt.
Bist du allein auf der Bühne?
Oder ja, ich bin alleine auf der Bühne, genau. Die ganze Zeit bin ich alleine auf der Bühne.
Und gibt es in der Live-Version noch eine musikalische Änderung oder ist das komplett, also so wie der Studio-Track sozusagen, nur live gesungen?
Genau, das wird 1:1 wie im Studio-Track. Es wird 1:1 wie vom Studio-Track sein. Also es gibt keine musikalische Änderung. Ich meine, bei den Pre-Partys kann man ja ein bisschen was upswitchen, aber bei der eigentlichen Performance ist es 1:1 wie mein Track an sich.
Es ist so mitreißend, dass es ein fertiges Konzept von Anfang an gibt. Ein Song, der passt. Ne? Klare Vorstellung über die Inszenierung. Auch deshalb kommt der Song so gut an, beziehungsweise wird auch so hoch eingeschätzt von denen, die jetzt schon Wetten abgeben.
Voll, ja.
Wir haben noch eine Leserfrage, die auch mit dem ESC zu tun hat. ESC ist ja, wie Peter sagen würde, immer auch Team Spirit. Und es geht ja auch darum, oder genau, die anderen Künstler kennenzulernen, zusammen eine gute Zeit zu haben, bestenfalls. Mhm. Du hast, wenn wir das richtig gesehen haben, ja auch Abo und Tünner schon getroffen, ne?
Mhm. Ja, wie kam das denn? Ich war eingeladen zu den Amadeus Music Awards vor 2 Wochen und das war direkt, nachdem mein Song rausgekommen ist, lustigerweise. ABBA und Tina waren auch da und ich habe sie dann auch kennengelernt und ich werde sie jetzt auch, glaube ich, am Samstag werde ich sie dann treffen. Die sind zurzeit in Wien und ich freue mich, sie erneut zu treffen. Ich finde es voll cool, weil lustigerweise hat deren Papa in der Zauberflöte im Orchester mitgespielt, weil er bei den Wiener Philharmonikern ist. Mhm. Und dass ich jetzt quasi zuerst mit deren Papa gearbeitet habe als mit ihnen, finde ich ganz hilarious, weil das unterschiedliche Welten sind, von denen wir eigentlich kommen. Und dann treffen wir uns in Basel so irgendwie. Ganz,
United ganz by Music.
Verrückt. Ganz genau. und ich freue mich auch schon, die anderen bald kennenzulernen. Also ich bin auch im Kontakt mit Dänemark, Finnland und mit Malta, und ich freue mich schon so sehr, die endlich kennenzulernen, die Mäuse. Und Tschechien auch, also mit ihm schreibe ich auch die ganze Zeit schon.
Ja, man sieht es ja auch teilweise, also ich verfolge jetzt nicht, wer da bei wem kommentiert, aber ich habe das schon unter einigen Beiträgen bei euch gesehen, dass ihr eben gegenseitig kommentiert und euch auch unterstützt und so, und das finde ich schon schön, weil das macht ja auch so den ESC-Spirit einfach aus, so wie das unter den Fans ist, dass es auch so unter den Künstlern ist.
Mir geht gerade das Herz auf, was du gerade erzählst, das ist der wahre das ist der wahre Eurovision-Spirit.
Natürlich.
United by Music, ne? Oder das Motto von 2013, was ich auch liebe, We are one.
Ne?
Aber jenseits dieser persönlichen Freundschaften, die du gerade beschrieben hast, und du lernst ja viele andere jetzt schon auf den Promopartys auch kennen. Ne? Übrigens, schöne Grüße an Aber und Tina. Die hatten wir ja auch schon zu Gast, werden wir auch nochmal zu Gast haben. Grüße, also neben Thea auch die beiden. Hast du?
Ich hoffe, du hast eine Liste gemacht,
Schade. Du alles. Ich ziehe schon auf.
Die hören, die gucken sich das sicher auch zwischendurch mal an.
Insofern, die gucken bestimmt nur ESC-Kompakt live, Peter, ich glaube auch.
Also nicht wegen uns, aber wegen JJ, denke ich mal. So.
Also der Thea schaut sicher zu, das weiß ich auf jeden Fall.
Das war auch ein Spaß, das Interview mit den beiden. Du, hast du dich denn auch schon mit dem Jahrgang musikalisch befasst? Also hast du dir schon alle Songs angehört und hast du da auch schon Dinge, die du verraten willst? Persönliche Lieblingslieder und so ein Kram halt.
Ja, also ich war auch jetzt die letzten Wochen viel unterwegs mit dem Auto, und dann habe ich mir halt eben die Eurovision 25 Playlist auf und ab angehört. Und es sind viele Songs dabei, die mir wirklich sehr gefallen. Also eben Malta finde ich eine coole Nummer, also mit Serving. Also dass sie das umändern musste, weil das der EBU dann doch nicht gepasst hat, finde ich verrückt. Also Chapeau, dass sie das so gut hinbekommen haben. Ich meine, Baller finde ich auch ein super Song. Ich meine, das ist, also ich höre sowas in meiner Freizeit auch. Deswegen gefällt es mir sehr. Finnland mit Ich komme, ich finde es einfach so ein verrücktes Lied. Es ist halt so typisch Europop ESC. Und deswegen ist es bombastisch. Und Dänemark. Also Dänemark ist mein favorite Song. Also bis jetzt. Ich höre es jeden Tag. 24/7. Die hat halt eine tolle Stimme. Und das ist auch so ein tolles Lied. Auch Europop, aber sehr mit dem Zeitgeist. Also ich finde es super. Und ja, ich meine, Polen finde ich auch verrückt. Also dass die Justyna 52 ist, verstehe ich nicht. Also das gibt's gar nicht.
Ja, wenn man sie auf der Bühne sieht, irre, oder?
Ja. Verrückt. Also, JJ, nach dieser Antwort bist du jetzt schon eingeladen, sehr herzlich, nächstes Jahr bei den ESC Compact Reactions mitzumachen.
Sehr gerne.
Um dann auf den Jahrgang 2026 zu reagieren.
Aber sehr gerne.
Wir konzentrieren uns jetzt mal auf 2025. Ne? Was ist denn eigentlich so der wesentliche Moment, also dein wesentlicher Anspruch, wenn du jetzt nach Basel fährst? Ist ja nicht mehr so lange hin.
Stimmt. Es ist jetzt in 50 Tagen oder so. Crazy, ich verstehe das nicht. Von wie schnell die Zeit vergeht, um Gottes Willen. Aber ich werde mich jetzt nur noch auf Hochtouren drauf konzentrieren. Gestern war mein letzter Auftritt an der Staatsoper, das heißt, das kann ich mal auf die Seite schieben und mich jetzt fulltime auf ESC vorbereiten und auch auf die Pre-Partys. Amsterdam ist schon in 2 Wochen, das packe ich gar nicht, wie schnell das jetzt auf mich zukommt. Es ist sehr busy alles, also ich muss irgendwo noch Zeit finden, ein bisschen Schlaf reinzubekommen. Aber so Ansprüche habe ich jetzt nicht. Ich lasse alles so auf mich zukommen, wie es auf mich zukommen soll.
Peter, du bist stumm.
Ich sagte, share the moment. Noch ein sehr bekanntes ESC-Motto, was da richtig gut passt. Ne? Jackie, hat riesen Spaß gemacht mit dir.
Vielen Dank.
Ganz großes
Kino. Geht da noch keine Verabschiedung jetzt?
Nein, ich mache keine Verabschiedung. Ich wollte eigentlich zu den Schlussfragen an dich übergehen. Und damit ich dir mal ausnahmsweise nicht ins Wort falle, wollte ich schon mal ein Herz an
Jackie. Vielen lieben Dank, Peter. Hat mich voll gefreut.
Also war großes Kino. Deine Aber-Antwort werde ich printen. Ne?
Und, ja.
hier hinten über meinen Schreibtisch hängen. Ne? Ja.
Und wir überlegen gerade doch sowieso Sprüche für T-Shirts. Vielleicht können wir die noch aufnehmen, Peter.
Auf jeden Fall müssen wir in unser Merchandise-Programm auch ein T-Shirt mit Aber-Bezug reinnehmen. Das habe ich mir schon überlegt. Ja. Na?
Super.
Dann, also, genau. Aber da gibt es natürlich so viele grandiose Motti. Na? JJ, großes Kino, ich übergebe für die Schlussfragen an Benny.
Ja, weil du gerade von Schlaf gesprochen hast, JJ.
Ja.
Den gönnen wir dir natürlich und deswegen kommen wir jetzt langsam zum Ende, dass du auch deinen wohlverdienten Feierabend noch genießen kannst.
Ja, ich
habe eine einzige letzte Frage.
Ja.
Ganz unabhängig vom ESC, wie sieht dein weiteres Jahr 2025 aus? Was sind noch so deine Pläne? Was willst du machen in diesem Jahr?
Das dritte Mal auf Rhodos-Urlaub mit meiner Schwester und meinem besten Freund, darauf freue ich mich schon am meisten. Und dann noch auf die nächsten Auftritte, die schon geplant sind im kommenden Jahr. Also ich freue mich schon auf die Auftritte, die jetzt auf mich zukommen. Es sind schon 3 oder 4, glaube ich, geplant. Ich freue mich schon sehr. Mehr darf ich dazu leider nicht sagen. Ich freue mich auch sehr dann, einfach mit dem Momentum mitzugehen. Ins Studio werde ich jetzt auch schon, ich glaube, in 3 Wochen oder so gehen, um weitere Sachen aufzunehmen und eventuell so bald wie möglich rauszubringen. Schauen wir mal.
Klingt sehr vielversprechend. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. JJ, auch von mir vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Wir hätten noch sehr lange weiterreden können. Aber vielleicht haben wir ja mal an anderer Stelle dann noch eine zweite Gelegenheit. Schön, dass du da warst. Vielen Dank an alle, die auch zugeguckt haben, fleißig hier mitkommentiert haben, viel Liebe für JJ geschickt haben über die Kommentare. Ich habe es vorhin zwischendurch mal gesagt. Und wir wünschen euch allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank nochmal zum Abschluss an Katjes und Visit Malta, die unsere Blog-Aktivitäten unterstützen. Danke, JJ, und ganz viel Erfolg und Spaß dir. Bis dahin.
Vielen Dank.
Tschüss. Ciao.